Also nun zu Janis. Wo waren wir? Ja, hab mich lieb, die Welt. In der Welt ist, brauche ich nicht mehr sagen, das habe ich eigentlich nicht behandelt, aber ich wollte jetzt auf einen anderen Punkt kommen, von Vers 13. Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind... Wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind nun viele Antichristen geworden. Daran erkennen wir, dass die letzte Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen, sie waren nicht von uns. Denn wo sie von uns gewesen wären, wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht alle von uns sind. Und ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist und wisst alles. Ich habe euch nicht geschrieben, als wüsstet ihr die Wahrheit nicht, sondern ihr wisset sie und wisset, dass keine Lüge in der Wahrheit ist. Wer ist ein Lügner, denn nicht der, der da leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat den Vater. Was ihr gehört habt von Anfang, das bleibe bei euch. So bei euch bleibt, was ihr von Anfang gehört, so werdet ihr auch bei dem Sohn und dem Vater bleiben. Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Solches habe ich euch geschrieben von denen, die euch verführen. Und die Salbung, die ihr von ihnen empfangen habt, bleibt bei euch. Und ihr bedürft nicht, dass euch jemand lehre, sondern wie euch die Salbung alles lehrt, so ist es wahr und ist keine Lüge. Und wie sie euch gelehrt hat, so bleibet bei ihm. Und nun, Kindlein, bleibet bei ihm, auf das, wenn er offenbar wird, wir Freudigkeit haben und nicht zu Schanden werden in seiner Zukunft. So ihr wisst, dass er gerecht ist, so kennt auch, dass wer recht tut, der ist von ihm geboren. Schön. Wir hatten, wenn ich an das Wort von Goethe anknüpfen darf, alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis. Nicht? So ist es auch, das Irdische ist immer gleichnishaft fürs Ewige. Und deshalb ist es die Kunst des Glaubens, dass man durch das Irdische hindurch sieht, das Ewige. Alles ist Abbild, alles ist Weg zum Ziel hin. Und deshalb tun wir gut, wenn wir überall die Dinge sehen, nicht so blöd durch ein Dach laufen. Und die kleine Blume und den Hund und das alles sehen, hintergründig und als Frage und auch als Anspruch an uns. Werfel berichtet mal, dass der Herr Jesus einmal, dass die Jünger weggelaufen sei auf einem Wege, eine Legende ist das natürlich, aber weil da ein toter Kadaver eines Hundes lag. Und die waren alle weggelaufen vor dem Gestank von dem Kadaver. Und da hätte Jesus sich umgedreht und hätte die Jünger zurückgerufen und hätte gesagt, nun guckt einmal hin, nicht auf die Verwesung, sondern was für ein herrliches Gebiss hat dieser Hund, nicht? Versteht ihr? Und ich will mal ganz klein, ganz sagen, Jesus sieht durch die Dinge hindurch, er sieht sofort das herrliche Gebiss, die Schöpfung des Vaters, nicht? Und wir sehen so leicht nur das andere. Dass wir beides zugleich sehen, halte ich für immer wichtig und richtig. Im Elend auch die Größe Gottes sehen. Und es sind drei Gruppen, die Johannes hier meint, im gleichnishaften Bild, Kinder, Jünglinge und Väter und Mütter. Darüber haben wir gestern gesprochen. Kinder, nämlich wenn die Sündenvergebung gewusst wird. Nicht mit dem Wissen des Intellekts, sondern des Herzens. Das Herz hat seine Gründe, sagt Pascal. Und die Gründe des Herzens sind wichtiger als die Gründe des Verstandes. Das hat der alte Fuchs aus rausgekriegt. Er hängt über meinen Schreibtisch. Nicht Pascal, das sind die beiden Heiligen, die ich habe. Kierkegaard und Betzel. Nicht? Mit den dreien komme ich völlig aus. Nicht? Nicht? Und seht. Und deshalb meine ich, da sollte man die Gründe des Herzens beachten. Es kann etwas verstandesmäßig stimmen in der Dialektik, es braucht aber noch lange nicht stimmen in der Wirklichkeit. Das Herz sieht mehr als das Auge. Und wenn das Herz Licht ist, sagt Jesus, ist der ganze Körper Licht. Also, wo Vergebung der Sünden ist, wie der Luther, da ist Leben und Seligkeit. Damit fängt eigentlich Kindschaft an. Und fängt sie immer an. In einer doppelten Bewegung. Einmal bucht die Kirche die Taufe. Die wollen wir nicht aufheben. In der Taufe, wenn man sagt Wiedergeburt, ist das eine halbe Wahrheit. Und wenn man sagt Bekehrung, ist alles, ist auch eine halbe Wahrheit. Denn die Wiedergeburt, die Erklärung, die einzig echte, die ich finde, ist die Geschichte vom Verlorenen. nicht, wo die Wiedergeburt, er war tot und lebendig, beschrieben ist als eine doppelte Bewegung in Antinomie, als Bewegung des Vaters zum Sohn und des Sohnes zum, also in einer doppelten Bewegung sehen wir richtig. Ich habe 200 Pfarrer in der Bruderschaft und ich sage Ihnen immer, ihr könnt meinethalben sagen, die Wiedergeburt ist Bekehrung und das gut, dann könnt ihr eintreten. Aber ihr müsst offen lassen, nicht? Ehe ich geboren, hat mich Gott schon gerufen. Ich bin in Christi tot getauft. Nicht, wir sind nicht solche Leute, die schwämmerisch sind. Und nicht, Gott hat mich schon immer eher erkannt, als ich ihn erkennen. Nicht, das ist mal klar. Nicht? Und da müssen wir stehen. Und in diesem Widerspruch lebt die Kirche, die Gemeinde Gottes. Und bewegt sie sich immer gesund und richtig. Nicht in dieser Pendelbewegung, damit wir nicht schwämmerisch werden. Und deshalb, Kinder, aber Schaukelstuhl und Wiege geht nicht immer und immer nur nicht Milch trinken, sagt Paulus, starke Speise muss kommen. Nicht, wir müssen irgendwie auch mal gesunde Lehre verdauen und müssen uns ausrichten. Jede Erweckung, das habe ich so oft in meinem Leben erlebt, bei Dörfern und Gemeinden, die aufgebrochen sind, nicht, die braucht auch eine gesunde Ausrichtung. Nicht, man kann nicht immer Milch trinken, man muss auch gesunde Lehre haben. Das ist sehr wichtig. Nicht, und es hängt eigentlich, verstehe ich, wenn man Evangelisten ruft, man soll sich die wirklich ansehen, es haben die Schlagseite, meinthalben nach einer Schwärmerei hin, oder sind die auch gesund, dass sie sich selbst sich zur Mitte machen wollen. Nicht, denn damit ist nicht gedient, durch eine Kämmlergemeinde, durch eine Grämgemeinde, ihr versteht mich, oder wie sie immer heißt, sondern durch Christus, der verändert. Nicht, und deshalb ist es die große Gnade, wenn ein Evangelist diese Demut hat, ja, man kann einen Zeugen Gottes, ich möchte sagen, immer nur an der Ecke erkennen, wo, und da sollte man fragwürdig jeden Evangelisten auch machen, wo er sich selber sucht. Ist klar? Denn das Kennzeichen der großen Zeugen Gottes war immer die Demut, Herr, gehe von mir hinaus. Denn wenn man weiß, dass Gottes ist, dann weiß keiner das so wie der, dem Gott die Gnade geschenkt hat, dass er Hebammendienst tun darf zum ewigen Leben. Und deshalb Abstand halten von den Geburten, die Gott schenkt. Wenn das nicht der Fall ist bei uns, versündigen wir uns. Ganz gleich, wo wir stehen. Wir haben es nicht im Griff. Aber dann Jünglinge, ihr habt den Bösewicht überwunden. Nicht irgendwo fängt die Geschichte Gottes an, auf dem Hof bei uns, da hört ihr, wenn ich die Jungs frage, den Karl frage, na, wie ist mit dem Alkohol? Er rief mir vorgestern zu, schmeckt nicht mehr. Vorbei. Ja, Geschmackswechsel. Ich frage die anderen, wie ist mit deinen Sechs, nicht? Früher hat er da irgendwo im Puff Nummern geschoben oder wie man das nennt, nicht? Und jetzt vorbei, schmeckt nicht mehr, nicht? Alles schal, leer, nicht? Und da kann ich die Jungs fragen, wir fragen sehr hart. Und ich bin auch oft sehr hart, nicht? Und ich muss mich immer in Acht nehmen, dass ich nicht gewissen Tanten auf die Füße trete, nicht? Die zu fromm sind, wenn ich in der Untergrundkirche spreche, ist klar? Oder bei denen da draußen, nicht? Neulich, der Bischof war da von Hessen, der wollte mich da in der Auferstehungskirche hören. Und dann hatte ich die ganze Nacht mit den Rauschgiftsüchtigen zusammengesessen in Kassel. Und da saßen die ersten 10 Bänke, die wollten mir einen Gefallen tun und saßen alle morgens in der Kirche. Und mit einmal ging es mir durch, nicht? Und in der Kirche, die Liturgie halte ich nicht gern, das können andere machen, nicht? Die Marenholz besser studiert haben als ich, nicht? Und obwohl ich nichts dagegen habe, ich freue mich über eine gute Liturgie, nicht? Und halte sie gern, aber ich bin kein Liturg, nicht? Und ich kann es schwer werden. Nicht? Wenn ich ein Spatz bin, dann kann ich kaum eine Nachtigall werden. Nicht? Und seht, das ist nun mal so. Und dann mit einem Mal ging es mir durch, als ich die 10 Bänke mit den Rauschgiftsüchtigen, die Fidel Castros da alle sah, nicht? Dann habe ich mit einmal ging es mir durch und ich sage, Jungs, wenn ich euch so sehe, geht mir das Herz durch. Und ich kann ganz gut verstehen, dass auch ein bestimmter kirchlicher Weihrauch zum Knochenkotzen ist. Oh. Könnt ihr verstehen, da sprangen 3 fromme Frauen auf und verließen fluchtartig den Raum und sagten, jetzt haben wir es gepackt, der Kämmer, dieser Bursche, nicht? Also, das war der größte Irrtum unseres Lebens, nicht? Der ist ja gar nicht fromm, nicht? Ist klar? Der hat gesagt, Knochenkotzen, nicht? Ist klar? Nicht? Aber die Jungs, die schlackerten mit den Ohren und freuten sich wie Kiebitzen, nicht? Ihr versteht mich? Das war genau ihre Sprache, nicht? Und deshalb müssen wir das lernen. Nicht, dass wir vom anderen her auch hören, nicht? Versteht ihr? In seiner Sprache sprechen, aber nicht salopp. Ich habe mich sofort für die fromme Welt auch auf der Kanzel korrigiert und habe es für die fromme Welt zurückgenommen. Nicht? Damit ich das noch retten konnte, was überhaupt noch zu retten war. Aber ihr versteht mich, für mich eine schwierige Lage, nicht in diesen Fronten mich dauernd zu bewegen und das richtige Wort zu finden. Den Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche. Nicht? Und das ist eine ganz harte Ecke. Also, ihr habt den Bösewicht überwunden. Wer nichts weiß von Überwindung an der schwächsten Stelle seines Lebens, der kennt Christus auch nicht. Und Betzel, der große lutherische Bischof, hat todsicher Recht und da ist er Pietist. Gott fängt seine Ewigkeitsgeschichte an der schwächsten Stelle an. Und was neulich die paar Jungs zum Regierungspräsidenten sagten, stimmt schon. Herr Präsident, wir können Ihnen nicht erklären, wie wir Christus gefunden haben. Aber irgendwo haben Sie doch auch so einen Japp, so eine Schmeckgestellte, so einen Nuckel. Und da müssen Sie anfangen, Herr Präsident. Dann erfahren Sie genau dasselbe, was wir erfahren. Bäh. Als er zwei gefragt hat, dann sagt er mir, ja, es genügt, Bruder Herr Pfarrer, es genügt. Ich sage, frag es mal weiter. Er kam nämlich in die Zange. Wie ist denn das bei dir, Präsident? Nicht? Da sagt er, ja. So einen Predigt habe ich noch nie gehört. Ist klar, das sind unsere Jungs, die fragen knochenhart. Nicht? Und sagen, ja, stimmt schon. Aber bei uns war es hart. Nicht? Wir waren schon im Jab. Nicht? Aber wir haben gemerkt, ist Täuschung. Schmeckt nicht mehr. Es gibt besser Brot. Das stimmt. Und da hat Kemner recht. Punkt, fertig. Nicht? Und dann... Väter, Mütter, habe ich auch gesagt, und nun kommt eine Frage, hab nicht lieb die Welt, was in der Welt ist. Nicht Welt ist in der Bibel, ja, das wollen wir nicht in falscher Weise verstehen. Es bedeutet, die Gemeinde Jesu, eine gewisse Weltflucht ist Resignation. Seit Luther wissen wir, Kloster ist keine Rettung, kann die größte Gefahr sein. Nicht? Der Teufel ist auch in der Einsamkeit. Die Versuchung ist da vielleicht noch härter als in der Welt. Die Welt, wenn wir einen falschen Kontakt haben mit uns selber, einen frommen Kontakt, frommer Arm, dann geht das genau auf die Nieren, gehen wir dran kaputt, sondern nur an der Front bleibe ich wach. Und wenn ich da in der Eiszone im Osten, an der Front, der andere von warmen Füßen sprach, haben wir ihn gerieben, er blieb bewahrt vor dem Erfrierungstod, aber wir selber auch. Die Gemeinde Jesu wird in der kommenden Phase, die Kirche, die kommende Versuchungsphase nur durchstehen, das sage ich immer den Oberkirchenräten, wenn ihr das bloß kapieren würdet, indem sie missionarisch arbeitet. Nämlich, da hört man Osterglocken. Ich kann alle frommen, ich kann dauernd mit dem Koffer reisen von einer Konferenz zur anderen und kann immer fromme Reden halten. Oder wie Thieleken gesagt hat, das stimmt ja schon, der Priester da, der an dem Verlorenen vorüberging, nicht, da würde ich Thieleken recht geben, nicht, und der, ja, warum ging er vorüber und ließ den unter dem Mörder gefallen liegen? Da sagt Thieleken, er hatte gerade eine Mappe unter dem Arm mit seinem dicken Vortrag am Schreibtisch ausgebrütet, nämlich ein Vortrag über Wesen und Bedeutung der inneren Mission heute. Mit diesem Vortrag war er gerade unterwegs, nicht? Und dabei verlor er das heute. Es gibt eine Theologie, die ist immer unterwegs, aber kommt nie an, weil sie nicht zupackt, weil sie Gott nicht zutraut, dass man das kann. Ich habe vorgestern mit dem einen Jungen, mit dem Andre, wie er heißt, mich eine Stunde zusammengesetzt mit Tränen. Er hat gestern den ganzen Tag gearbeitet. Und gestern Abend habe ich einen Kuss auf die Stirn gegeben, heute ist er wieder in Siegen. Warum? Weil diese Minuten, versteht ihr, die musste ich mir schenken lassen. Ich sagte mir, was soll ich mit den Jungen jetzt? Ach, nicht der Bengel, nicht der rebelliert gegen alles. Er sagt, ich will arbeiten, ich kann arbeiten, ich will es nicht. Er rebelliert gegen Gott, gegen alles. Er hat seinen Vater getroffen, im Geschlechtsverkehr mit einer anderen Frau, seine Mutter auch. Und hat allen Glauben an Vater und Mutter verloren, nicht? Und will nichts mehr wissen. Dreimal Selbstmordversuch. Verzweifelt an allem, glaubt auch nicht mehr an die Kirche. Und seht ihr, diese Jugend, nun kommt einer, der muss die Mauer mal durch, nicht, da muss der Kenner eben kommen, das ist auch ein Druck für mich. Dann sage ich mir, Mensch, jetzt setze ich mich mal hin, Herr, gib mir die Kraft, komm mal her, Bengel, nicht, du sollst wissen, ich bin 70, du bist jung, ich war auch Rebell, aber nun komm endlich mal her und hör mal echt. Nicht, glaubst du mir, dass ich dir was vormachen will? Dass ich der Kirchenbehörde nach dem Munde rede? Nicht, nein. Das tue ich nicht mehr, das brauche ich nicht mehr, habe ich gar nicht nötig. Aber nun komm, nun will ich mal echt reden. So wie du dich verhältst, gehst du auch in Abgrund. So geht's nicht. Du musst den Kontakt finden. Komm, ich will dir helfen. Nicht? Nur komm mal her. Und mit einem Mal findet der Junge die Brücke. Mit einmal fasst er wieder, ist er ansprechbar. Ist das nicht eine Hilfe? Nicht? Versteht ihr? Das sind die ganz schwierigen Fälle. Und es sind oft die besten. Nicht? Die Verzweiflung wohnt in der Wüste. Und in der Wüste von Komfort und Sex wohnt Verzweiflung. Die Krankheit zum Tode, die kann da registriert werden. Wie nirgendwo, die kannst du bei uns ablesen, auf dem Hof. Und da wollen wir helfen. Und Väter und Mütter müssen werden. Nicht Oberkirchenrat. Ich habe ein paar Mal Oberkirchenrat werden können. Ich konnte jetzt für Habsmeier Professor in Göttingen sein. Gott sei gelobt, dass ich es nicht gemacht habe. Dann wäre Kredingen nicht geworden. Es war ein Trick des Teufels. Aber diese Leute muss es auch geben. Ich habe eben gerade einen Brief an den Kirchenamt geschrieben, nicht? Und habe geschrieben, ihr Brüder im Amt der Kirche, im Schaukelstuhl, ich gratuliere und ich bedauere euch, nicht? Ich habe Klaas gesagt, wir duzen uns, dem Bischof von Württemberg, als er Bischof wurde, habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob ich Gratulor sagen soll oder mein herzliches Ballad, nicht? Denn die Schwierigkeit liegt woanders. Wenn man an solchen Ecke ist, ist das gar nicht so einfach, nicht? Ich habe es viel glücklicher hier. Ich kann echt bauen. Also Väter und Mütter müssen gezogen werden, nicht? Und wenn ein Paar in einer Gemeinde, 3, 4, das habe ich, überall erlebe ich das, Väter und Mütter in Christus sind, ist eigentlich der Pfarrer, hat er eine Mitte, ist klar? Dann kann er ausrichten. Und wenn er die nicht hat, dann weiß er überhaupt nicht, wie er dran ist, nicht? Ich wäre in 32 Jahren in Aalen nie durchgekommen. Man hätte mich abgeschossen, wenn ich nicht einen Gebetskreis gehabt hätte, der jeden Sonnabend zusammenkam. Wenn ich nicht einen Kreis gehabt hätte, der mich getragen hätte, nicht? Mir einen Schwächen und Gebrechen. Nicht? Und der hinter mir stand, auf Tod und Leben. Und das braucht jeder Pfarrer. Wenn er in der Gemeinde, wenn etwas passieren soll, über das normale Maß der Kasualien hinaus. Nicht? Und deshalb ist das wichtig. Väter, Mütter in Christo. Und dann die Welt, ja in der Welt, nicht von der Welt. Ihr versteht mich, es gibt eine Weltflucht. Die ist auch falsch. Eine Tagereise weit müssen wir nach Ninive gehen. King Jonah auch. Aber die Grenze ist verschieden, variabel. Aber den Kontakt halten. Und ich sage immer wieder Brüdern und Schwestern in unserer Kirche, die jetzt austreten wollen. Und es liegen Gründe genug vor. Etwa in Ostfriesland, da kriege ich dauernd Briefe. Die Bauern wollen raus aus der Kirche. Die sagen, lohnt nicht mehr der Saftladen. Und viele Dinge sind richtig. Aber seht, dann sage ich Ihnen, wollt ihr die Gelegenheiten, die wir noch haben, nun kaputt schlagen? Haben wir nicht noch Möglichkeiten, wir Christen? Nicht, wir wollen ja nicht ein Drücker, sondern wir wollen Missionare sein, in der Kirche, und wollen abholen, was sich noch abholen lässt. Denn es kommt die Nacht, wo man nicht mehr wirken kann. Im Osten ist sie weithin schon da. Nicht, und da müssen wir doch die Gelegenheiten nützen. Und vor allen Dingen, ich sage hier immer wieder, wenn fromme Leute austreten wollen, ich sage, ich führe 200 Pfarrer, die alle frontecht sind. Und wollt ihr uns denn im Stich lassen? Wollt ihr mich allein lassen, nicht? Versteht ihr, ist die Sache noch schwieriger, nicht? Denn ihr müsst ja beten, die hinter mir stehen, nicht? Wir sind ja Front. Also Väter und Mütter sind notwendig, die raufgösseln und die anderen hochziehen, an denen man sich emporraten kann. Unser ganze Volk, alles geht kaputt, wenn das nicht mehr da ist. Aber in der Welt, nicht von der Welt. Habt nicht lieb die Welt, hängt euer Herz nicht dran, beachtet die Rangordnung, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes, dann nach den anderen Dingen, haltet immer die Rangordnung. Dann liegt ihr richtig. Aber verschiebt sie nicht. Macht nicht Mitmenschlichkeit so groß, dass die Versöhnung kaputt geht im Kreuz. Sondern kommt von der Versöhnung her, von den 3 Tagen, wo Gott uns geholt hat. Und dann natürlich Mitmenschlichkeit. Dann natürlich Brot für die Welt. Ich habe nichts dagegen. Im Gegenteil. Aber ich habe in Afrika im Urwald gesehen, wir helfen ihnen nicht mit Koteletts und Kasselrippen. Nicht überall. Das ist nicht die erste Frage, sondern die andere. Die Liebe Christi, die Botschaft, die ist viel wichtiger. Das stimmt einfach. Das müssen wir Potter und diesen Leuten immer wieder sagen. Dass da nicht falsche Weichenstellungen kommen. Und da müssen wir unseren Mund laut erheben. Aber wir brauchen deshalb nicht Rebellen sein, die ausrangieren, sondern immer in der Kirche, nicht von der Welt, nicht von der Welt. Und nun kommt diese Frage des Antichristen. Es sind viele Antichristen geworden, aber der Antichrist wird kommen, sagt Johannes. Ja, der Antichristus ist ein Unterschied zwischen dem Namen Jesus und Christus. Jesus, den kann man historisch packen, in formgeschichtlichen Methoden, den versucht die Theologie auszugraben, die Philosophie, der wird einrangiert in die Reihe der Philosophen oder Religionsstifter. Nicht Jesus, der ist 33 Jahre oder so ungefähr über die Erde gegangen. Dass er da gewesen ist, sagt Svetom, wird nicht bestritten von Josephus. Nicht, können wir auch, also das zu bestreiten, ist ein Witz. Nicht, aber wer war dieser Jesus? Das steht zur Debatte. Und dieser Jesus ist Christus, Christos, der Erhöhte. Der Christus, du bist Christus, sagt Petrus bei Caesarea Philippi. Nicht? Und Jesus sagt, Fleisch und Blut hat dir das, sondern mein Vater im Himmel. Christus ist immer Offenbarung. Die ganze Messias-Tradition in Israel hat ja ihre letzte Mitte in dem Verlangen, in dem Heimweh nach Christus. Und Kierkegaard hat völlig recht, wenn er sagt, wenn da in anderen Religionen, etwa da bei Isis und Osiris in Ägypten, da auch Jungfrauengeburten oder sowas ähnliches, da manchmal gedacht wurde, oder manchmal die Athene aus dem Kopf des Zeus entsprungen ist, wer griechische Sagen kennt, nicht, dann bedeutet das überhaupt nichts. Sondern was da, sagt Kierkegaard, da würde ich auch sagen, was da Ahndung war, ist in Christus Erfüllung geworden. Das ist es nicht. Und warum? Da ist Ahndung. Die ahnten, dass wenn Gott nicht selber kommt, wenn er nicht seinen Sohn schickt, wenn das Wunder nicht passiert, ist aus von Weihnachten. Und hier ist es passiert. Das ist die Buchung, die auch Kierkegaard hat. Und die Kirche machen muss. Und wenn wir dies Wunder streichen, ist alles kaputt. Auch Ostern kaputt, da ist alles kaputt. Nicht? Und dies Wunder, daran hänge ich. Hängt meine Lebensfrage. Die Ausrichtung, dass ich in der Welt nicht von der Welt sein brauche. Und nun ist die ganze Welt in einer Bewegung. Ich habe ein Buch geschrieben, das ist vergriffen, Christus oder Chaos. Und dieses Buch, da habe ich theologisch eben Wetzel, Luther und diese Dinge untersucht. Rechtfertigung und Heilung ist leider vergriffen. Brockhaus wieder auflegt, weiß ich nicht, ist ein theologisches Buch, wird jetzt in England aufgelegt. Aber immerhin, in diesem Buch habe ich versucht klarzumachen, dass die ganze Entelechie dieser Welt auf diese letzte Frage hinausspielt. Dass natürlich da beachtet werden muss. Einmal, dass Gott andere Zeitrechnung hat als wir. Der Tag Jahwes, wenn ihr das Buch lest, das ich geschrieben habe, philosophische Verkündigung, ist ja wohl etwas anders als unser Tag. Kairos ist nicht Chronos. Das weiß ja wohl jeder Theologe. Nicht? Und das ist eine andere Mitte. Nicht? Und als ich in Delphi war und den Kairos, den Gott da sah, mit Flügeln an Armen und Beinen, mit einem Haarschopf, da fiel mir das deutsche Sprichwort ein, dass der Kairos die alten Griechen schon so verstanden haben. Vorne der Haarschopf, alles kahle Glatze. Und wir treffen genau die Sache, wenn wir Christus so sehen, die Gelegenheit beim, da haben wir's. Das haben die Alten schon gewusst. Da haben wir genau den Kairos. Der mehr ist es nicht. Und was Kierkegaard meint, dass die Sekunde die Ewigkeit hat, ja, das ist eben das Unglaubliche. Aber das ist die Prämisse, von der ich lebe. Und wenn ich die nicht mehr habe, dann ist kaputt. Dann bin ich im Irrgarten. Und deshalb, Antichristus ist einmal chronologisch zu sehen. In Israel war dieser Begriff Antichristus immer verbunden mit einem Jemann, der hieß in der jüdischen Geschichte in der Antiochus Epiphanes. Das war der, der den Judenvolk ein Gehasster, wie manche heute, eine Frau mal sagte mir, eine Frau, beten Sie mit mir, weil ich Hitler hasse. Ich sage, ich habe noch mehr Grund zu hassen als Sie, mir ist der Schädel eingeschlagen, ich bin zweimal verhaftet gewesen, ich bin der Strafkompanie gewesen, aber ich hasse ihn auch nicht. Ist klar? Nicht? Versteht ihr? Das müssen wir von Christus her lernen, aber ich hätte allen Grund. Nicht? Der Mann hat mir was angetan. Aber versteht ihr, wir müssen nicht mitzuhassen, mitzulieben. Von Christus her dürfen wir nicht hassen. Verbotsschild. Nicht? Dürfen wir nicht. Auch wenn der andere uns kaputt macht. Und da hat Niemöller recht. Und seht, auch Brezhnev nicht hassen. Ich würde ihm die Hand geben, auch wenn er mich aufhängen würde. Das müssten wir können. Und dadurch geht er kaputt. Das muss er eben wissen. Wir brauchen nicht hassen. Wir wissen, Wer zuletzt lacht, der, das wissen wir. Und wir lachen zuletzt, nicht die anderen. Und deshalb müssen wir Durchstehvermögen haben. Langen Atem haben. Manche Christen haben keinen langen Atem. Auch in den Widerständen nicht, in der Gemeinde. Sie können das nicht erwarten. Sie wollen die Erweckung so an den Tag. Sie wollen sofort auf Druckknopf. Aber sie wollen nicht hineinopfern. Nun warte doch mal, opfer doch mal hinein, was meine Mutter in mich hineingeopfert hat. Was Monika in den Augustinus hineingeopfert hat. Ein Sohn so viele Tränen kann nicht. Tja, das ist ein Weg. Der sieht nachher anders aus. Aber geh ihn mal als Pfarrer für deine Gemeinde. Sieht's, ist das eine harte Ecke. Nicht? Und nun kommt, der Wiederchristus wird kommen. Also einmal würde ich sagen, historisch wird er kommen. Im Ende der Tage. Und das Vorbild ist, das Leitbild, geschichtlich Antiochus Epiphanes. Er wird Zeit und Gesetz ändern. Er wird die ganzen Ordnungen der Welt umstellen. Es läuft auf einen Trichter hin, wo jetzt schon vielleicht, ich will nicht Unrecht sagen, ich bin nicht der Meinung, meinethalben wie Vimalgo, ihr versteht mich, da Vimalgo, mit dem ich mich manches verstehe, er begrüßt mich oft, ihr versteht mich, ich bin nicht gegen ihn, aber ich bin im Gegenteil nicht, er hat bestimmt eine Botschaft, aber er schießt zu weit, würde ich sagen. Nicht, also so weit ist das alles noch nicht. Ich kann jetzt die Ökumene, wenn ich die im Bausch und Bogen gleich verdamme alles, es sind auch manche gute Ansätze noch, die muss man auch noch sehen. Wir wollen die Möglichkeit noch offen lassen, wir müssen noch drinbleiben. Wir dürfen nicht zu schnell nicht resignieren. Ich habe den Oberkirchenräten vor ein paar Tagen gesagt, es kann absolut die Stunde kommen, heute Morgen hat mir der Präsident wieder geschrieben, dass er meiner Meinung ist, nicht, dass die Stunde kommt, wo wir die Kirche verlassen müssen, wo Babel ist. Wir sagen nicht, wir werden nie verlassen, sondern es kann kommen. Nicht? Aber wir wollen unsere Pflicht tun, solange wir, nicht? Wir haben noch einen Auftrag. Aber wir sagen nicht absolut zu einer Irrlehre ja. Ihr versteht mich, da müssen wir drinbleiben. Und das bedeutet, drunter bleiben, Durchstehvermögen haben. Auch mal das Leid tragen, die Verkennung. Wie oft bin ich in meinem Leben verkannt worden? Und wenn man das nicht tragen kann, dann wird man nie siegen. Sondern die leidende Wahrheit wird die siegende. Merkt ihr das? Nur wer die Wahrheit erlitten hat, wird morgen ihren Sieg erleben. Das sollten wir uns immer wieder merken. Die leidende Wahrheit hat Verheißung. Und das gilt für dich in deiner Lage. Und dann Kronos also, der Antichristus, am Ende der Tage, wo alles, die ganze Welt ein Dorf wird, wo die Kybernetik, mir sagte jetzt ein Professor, nicht wahr, dass man durch die Wände jetzt schon hindurchblicken kann? Ja, wirklich. Wir werden jetzt demnächst erleben, dass in deinem Schlafzimmer kein Raum mehr ist. Man kann durch die Wände hindurchsehen. Ist das nicht toll? Man kann alles beobachten. Es sind Erfindungen jetzt gemacht, ich will den Namen nicht nennen, eines der führendsten Männer, der einen Schrecken gekriegt hat. Nicht? Versteht ihr? Gehirnwäsche kann man machen. Man kann Mittel geben ins Wasser, nicht, wo die Gedanken weggespült werden, solche Nizzi, Russland jetzt, nicht, da macht man das nicht mehr mit Lagern, sondern wie macht man das, wie erledigt man? Nervenklinik. Kleine Spritze, nicht, und man hat die Mittel, ein bisschen Bestrahlung und schon ist dein Gehirn kaputt, nicht, schon bist du fertig. Nicht? Klar, fürchterlich, unterm Tier, nicht, das ist die große Freiheit, nicht, der Stall, in dem wir leben, wo die anderen kaputt gehen. Nicht, man macht das auf andere Tour. Aber seht, auch da kommt die Kirche hindurch. Als ich die Metra-Akten las, da habe ich eine Akte, die liegt bei mir in der Bibliothek, die habe ich 10-mal gelesen, von 2 Mädchen, die da verurteilt wurden, nach den Berichten, die wir haben aus der alten Kirche, aus den apostolischen Vätern, dass sie Mätressen werden mussten. Und nun kommt das Dolle. Die haben ihren Körper gegeben und sind doch als Christin gestorben. Ist das nicht das Schlimmste, was überhaupt passieren kann? Nicht? Aber wisst ihr, noch viel größer ist, doch am jüngsten Tage, dass diese Mädchen ihren Körper gegeben haben, weil sie es mussten, sonst wurde ihnen die Kehle durchschnitten. Nicht? Und doch bei Christus geblieben sind. Nicht, das ist das Höchste, was möglich ist. Und was Christus nur schenken kann. Aber wir wollen das nicht wünschen. Ob du da durchhältst, weiß ich nicht. Und ich. Aber diese Ecke ist die versuchliche Ecke, die allerschlimmste, die kommen könnte. Und je näher wir dem Ende kommen, umso stärker wird das Gefälle. Und Corrie Boom hat mir gesagt, kurz vor den Niagarafällen steht ein riesiges Schild, wer hier einen Meter weiter schwimmt, rudert oder fährt, ist verloren. Warum? Weil das Gefälle, die Sogkraft so stark wird, dass man in eigener Kraft nicht mehr fahren kann. Genau an der Ecke liegt die Gemeinde Jesu heute. Wenn wir nicht Kontaktpunkte haben, Krillingen ist nichts wie Kontaktpunkt für Gottes Gemeinde hier. Sie sammelt sich ja. Es wird ja jedes Mal mehr. Am 15. September werden wieder 1000 mehr sein. Und so sind wir hier so wie ein Ferment, nicht? Und gleichzeitig wie ein Sammelpunkt, wie ein Brennpunkt. Und das braucht es, nicht? Und aber auch in Süddeutschland. All die Punkte heute, gleichzeitig mit dem Abfall kommen die Brennpunkte der Gemeinde Gottes. Neu. Also das Ende ist auch schöpferisch. Krillingen wäre eben nicht geworden, wenn der Abfall nicht wäre. Ist klar? Aus der Not ist es geworden. Und ich bin überhaupt nur durch die Not in das Wagnis gekommen. Ich kann nicht ansehen des Knaben Stern. Nicht, das ist immer dieselbe, das Schöpferische. So war es bei den Propheten. So wird Gottes Reich immer durch Hoch und Tief. Also einmal historisch und zweitens kairologisch. Nämlich, jetzt sind auch schon Antichristen da, sagt Johannes in seinem Augenblick. Er meint die Gnostiker oder was er da meint. Nicht, wir wollen das jetzt kirchengeschichtlich, ich habe hier kein theologisches Seminar. Nicht, dann wollte ich sagen, aber das ist gewiss, nicht, er hat hier Leute im Auge, in denen das Antichristliche sich schon rächt, nämlich die den Christus nicht annehmen als ihren Herrn, als die Mitte ihres Lebens, als den Gekreuzigten und Erhöhten, als den, der bei uns ist, alle Tage bis an der Weltende. Und an dieser Ecke, sagt er, liegt die Gefahr. Das Antichristliche ist eine dauernde Sache, eine Gleichzeitigkeit hat es, aber es hat eine Entelechie nach dem Ende hin, die auf die Kirche jetzt zukommt. Und die können wir vielleicht durch Beten aufhalten. Aufheben können wir sie nicht, meine ich. Denn das prophetische Wort wird zum Zuge kommen. Wir können aber wohl aufhalten. Und das ist gerade das, was ich meine. Als ich neulich in Stuttgart gefragt wurde, in einer großen Versammlung, welcher Partei gehören Sie an? Ich habe gesagt, keiner. Was würden Sie denn jetzt wählen? Dann habe ich gesagt, alle stützen. Was sagt Kemmler? Dann habe ich gesagt, das kleinere Übel. Nicht? Klar. Ja, und dann wurde gefragt, was ist das kleinere Übel? Ich sage, muss ich euch das sagen? Fragt doch selber. Ich guck genau. Mehr kann ich auch nicht sagen. Dann habt ihr aber mich echt. Mehr habe ich auch nicht. Und als Schröder mir jetzt einen schönen Brief schrieb, ich sollte CDU, irgendwie will man mich da auch so ein bisschen empören, habe ich gesagt, Dankeschön, Gerd. Aber ich bleibe in meinem Laden, ist klar, nicht? Und wenn Wehner mir schreiben würde, ich sage, Mensch, Wehner, quo usque tandem apotere Catalina, nicht? Patientia nostra, nicht? Da müssen wir deutlich reden. Auch mit den einen und den anderen. Wir richten aus nach morgen hin. Damit hat sich's. Aber wir gehen nicht in der Welt, nicht von der Welt. Und nun kommt die Frage, das Antichristliche ist immer da, darauf möchte ich jetzt kommen. Nicht, was auf uns zukommt, das werden wir mit der Kraft des Herrn überwinden. Und wie werden wir es überwinden? Das ist die Frage. Wie komme ich durch den Angriff der Hölle hindurch? Tja, allein bestimmt nicht. Epheser 6, die Waffenrüstung. Könnte man viel reden, aber wie bin ich in mein Leben hindurchgekommen? Und das ist ja wohl Zeugnis. Zweifellos in dieser letzten bewegten Zeit verleihe uns Herr Beständigkeit, dass wir die Fundamente nicht verlieren, dass wir nicht, aber auch nicht Leute werden, die in einer Orthodoxie jetzt einfrieren, meinen, mit der Lehre an sich hätten wir es. Die Lehre ist wichtig, aber die macht nicht selig. Sondern, wenn die Lehre nicht leben wird, meine Bauern in Alten sagt, nee, mein Herr Pastor, Wir bleiben dabei, was wir leid hat. Versteht das? Wir bleiben dabei, was wir ge... Dann habe ich gesagt, stimmt genau. Wenn das Gelernte bei euch Leben geworden ist, nicht? Dann habt ihr recht. Und da liegt die Ecke. Es muss Leben werden. Und deshalb müssen wir sehen, je näher wir dem Ende kommen, einmal die Versuchung wird stärker, das antichristliche Moment verstärkt sich. Und was ich heute als die größte Gefahr sehe, wer anderer Meinung ist, soll es haben. Er kann es mir auch sagen, aber ich sehe es so. Wisst ihr, wenn ich ehrlich bin, ganz ehrlich, dann gehe ich lieber, wie gestern Abend, auf den Hof zu den Jungs, die saufen, huren, alles hinter sich haben. Ich gehe in die Untergrundkeller. Warum? Weil ich da eine Voraussetzung habe, die ich bei Theologen und Philosophen noch lange nicht habe. Nämlich diese Jugend weiß, dass sie fleischlich unter die Sünde verkauft ist. Die kennen das Gefälle. Und da habe ich also eine Hilfe, die liegt darin, dass sie um die Bindung wissen, dass sie nicht rauskommen. Aber schlimmer ist das, wenn ich vor einer Welt stehe, wo der Intellekt, ich nenne das den Verstand, dämonisiert ist. Wo man meint, man hätte und hat. Wo man in dieser furchtbaren Selbsttäuschung steht, immer mit Denkschubläden fährt und den anderen immer ablohnt nach Denkschubläden. Also wisst ihr, wenn ich von Pfarrerhaufen stehe. Nicht? Ich werde jetzt gerufen, die Saarbrücker Akademie, da bin ich drei Abend, ich wundere mich. Die Akademie rufen mich jetzt. Nicht? Und da muss ich dann, da ist immer die gefährlichste Sache. Ich gehe gar nicht gerne hin, ich möchte ausweichen. Aber nun, am Ende wollen sie den Kenner doch mal hören. Ne? Nun gut, dann gehe ich hin. Dann kommen gefährliche Themen, dann knallt's, nicht? Aber nun kommt die Ecke, nicht? Wo ich immer vorher weiß, wisst ihr, was ich aus meiner Ehe weiß? Nämlich, in meiner Ehe war eine Krisis, komischerweise. Nämlich, das war das Autofahren. Ich kann Autofahren und ich bin eigentlich, ich habe nur dreimal einen Wagen gefahren, und dann machte ich einen Witz, dann habe ich den Herrwischer gesagt, den Autolehrer, ich könnte ja mal die Prüfung machen, da war gerade Prüfung. Und da sagte der, sie fallen mit Pauken und Trompeten durch. Ich sage, ach, so ein bisschen vom Motor lerne ich heute Nacht. Und am Morgen kann ich ja mal versuchen, melden Sie mich mal an. Das war vor dem Kriege. Und dann am anderen Tag, da war ein Lehrer da und der war der Erste und ich. Wir beide hatten Prüfung, der Diplom-Ingenieur, der prüfte uns beide und der musste nur 100 Meter fahren, der war nervös, furchtbar nervös. Und bum, 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 war zitterig. Da sagte er, ach, Sie können ja überhaupt nichts, aber das gelernt ist ja Mist. Kinder, kommen Sie mal her, nicht, Herr Pfarrer. Ich bin sehr gut, ich setze mich. Und was Glück wollte es, ich gab richtig Gas. Langsam fuhr ich an. Da sagte der, ich sehe schon, legte mir Hand vor, Sie haben sofort im Griff. Wissen Sie, ich habe gleich eine Prüfung. Machen Sie nochmal da um die Ecke, fahren Sie gut. Ja, ich sehe schon, alte Schule, bestanden. Ich dachte mich, laus der Ast. Herr Wischer, der sagte, sowas habe ich in meinem Leben nicht erlebt. 3 Stunden und schon besteht der Mann. Ich sage, aber der andere ist reingefallen. Ich kann überhaupt nicht fahren. Ich kann bis heute keine Wegzeichen richtig. Ich halte aber immer an. Und nichts passiert. Und wenn ich in Aalen fuhr, nicht? Mit voller Beleuchtung. Die Gendarme kannten mich. Dann halt, stopp! Ja, dann gucken sie durchs Fenster. Ist der Pastor, lass ihn mal fahren. Nie bestraft. Mein Pastor war Ausnahmeverfügung. Der weiß das nicht, das wussten die Bauern. Der fährt so quer durch. Nicht? Oder der Dekan Haus, der hat einen Volkswagen. Da wusste ich auch nicht. Ich sage, Mensch, du... Der fuhr an, dann ging's los, ein Ruck. Der fuhr immer im dritten Gang an, anders fuhr er überhaupt nicht an. Und der Volkswagen hatte sich darauf eingestellt. Der fuhr glatt im dritten Gang an. Ich sage, Mensch, sowas habe ich mein Leben nie gesehen. Also, so kann man es auch machen. Er sagt, ich fahre nur dritter Gang, anders gibt's gar nicht. Nicht? Könnte Friedrich Haus fragen, meinen alten Freund, der fährt nur dritten Gang. Ist doch ein Original, wie er im Buch steht. Nicht? Ich habe ihn lieb. Ja, so geht das. Wo war ich denn eben? Ja, Krise der Ehe. Nicht? Und dann machte meine Frau Prüfung. Und die kann 100 Mal besser fahren. Die fährt immer richtig. Aber wenn ich hinter so einem Kasten sitze, dann packt mich die Nervosität. Ich fahre rasanter. Bums, vorbei. Ich gebe ihm das aus. Und meine Frau langsam, stopp. Und da gab es immer Krisen im Auto. Nämlich, Mädchen, los, gib Gas. Was? Nein, Bums, Krach, nicht? Ich muckste und sie, immer Spannung zwischen mir und ihr. Bis ich sagte, so geht das nicht weiter, die Ehe geht drauf. Nun ganz nicht drauf, aber immerhin doch Reibungsflächen. Aber versteht ihr, nun müssen wir da irgendwie einen Friedenszustand finden. Da habe ich gesagt, Mädchen, im Wagen, bei uns die Bauern in Alden sagten, im Auto, nicht? Und im Auto und im Haushalt hat seine Frau was sagen. Auf der Kanzel, da redet nur er, nicht? Ja, sagten die Bauern da, das stimmt auch wohl. Nicht? Aber versteht ihr, ich habe gesagt, am Auto, ich schweige am besten. Ich setze mich in die Ecke, lasse fahren. Und das ist gut gegangen, nicht? Versteht ihr? Ich tue gut dran. Nicht? Und da habe ich gefragt, wie kommt das, dass wir dauernd Reibungsflächen haben? Dann wurde mir das klar, weil ich aus einem anderen Gesichtswinkel gucke, nicht? Wie sie da links, nicht? Sie beobachtet etwas anders, sie hat den Spiegel da links und guckt anders als ich. Ich denke, oh, geht's aber, nicht? Und verstehst du, diese verschiedenen Gesichtswinkel. Und nun denke ich, wie kommt das theologisch, dass ich dauernd da diese Kadetten, nicht? Die Bartianer, die Bartmänner, die Käsemänner, die Bultmänner, nicht? Die Konzelmänner und wie diese Männer alle heißen, die Milchmänner, nicht? Nicht? Und wie die alle heißen, nicht? Wie kommt das, dass ich dauernd in Reibung komme? Weil jeder in seinem Gesichtswinkel fährt, nicht? Und den Kenner genau packen will, nicht? In seinem Gesichtswinkel. Er kommt von der Theologie her, nun will er mich da und lobt mich ab. Versteht ihr? Und ich war ganz anders. Ich war vom Evangelium her, nicht? Und habe meine eigene Meinung, nicht? Und da kommen Schwierigkeiten. Ist klar? Nicht? Und so ist es auch hier, dass wir das durchstehen müssen. Wir müssen den anderen ein Stück mitgehen, erleiden. Wir brauchen nicht seiner Meinung sein, nicht? Aber wir müssen ihn ertragen. Und da das theologische Gespräch ist sinnvoll bis einer bestimmten Ecke, nur an einer Ecke nicht mehr. Nämlich, ich kann den anderen nicht mit Dialektik überzeugen. Die Dialoge sind begrenzt. Mit Dialogen schaffen wir die Rettung der Kirche nicht. So wichtig die sind im Vorfeld. Die will ich nicht, das will ich nicht bestreiten. Und nun kommt die Ecke der Antichristus. Er ist immer da. Und das Antichristliche rächt sich immer. Sie sind von uns ausgegangen, sagt Johannes, aber nicht bei uns geblieben. Es ist etwas Erschütterndes für mich, dass die ganze Modernistik, auch unsere Theologie, genau das beweist, was Johannes hier gewusst hat. Von uns ausgegangen, aber nicht bei uns geblieben. Ich will auf keinen modernen Theologen etwas sagen. Mein Neffe, der an Ebeling gescheitert ist, aber Assistent, ist heute Oberstudiendirektor in Verden, hat theologisches Examen glänzend gemacht. Aber das Wort von Ebeling, die Knochen sind im Grabe geblieben, nur fürs Volk auferstanden, hat meinen Neffen kaputt gemacht. Nicht? Darüber hat er alles verspielt. Er sagte mir, aber Heinrich, du glaubst. Aber die glauben ja gar nicht. Die glauben ja gar nicht. Nicht? Und da geht der andere kaputt dran. An dieser Ecke. Ist das klar? Da habe ich das Wrack von uns ausgegangen. Ebeling könnte ich eine Geschichte erzählen. Der weiß den Pietismus. Der weiß die Ecke der Entscheidung. Käsemann kommt vom Weigelhaus von Wilhelm Busch. Ist bei Wilhelm Busch aus- und eingegangen. Aber die Rechtfertigung, ich habe Linie gesagt, die Rechtfertigung stimmt nicht überein mit Luther. Kann ich nachweisen. Da ist die Mitte des Kreuzes Theologia Crucis, ist nicht das bei Käsemann, was Luther hatte. Das Geheimnis ist kaputt. Oder, wenn ich andere nehme, der Professor Klein, der auf dem Kirchentag in Stuttgart sprach über die wiederkommenden Herren. Die Eltern sind von Klein im Gemeinschaftskreis bei Deitenbeck. Die Besten. Und der Junge bestreitet alles. Ich könnte jetzt weiter fortfahren. Nicht? Wir mussten daran denken, dass Hahn, der Märtyrer von Rosenberg, die rechte Hand Adolf Hitler schreibt, der den Mythos schrieb, wörtlich schreibt, er war unter allen meinen Konfirmanden der Erweckteste. Der wurde Rosenberg. Das ist komische Tour, nicht? Die fünf törichten Jungfrauen, immer dasselbe. Erweckung schafft es nicht. Komm nicht hin. Die Zugluft der Hölle macht kaputt. Nietzsche, mit 16 Jahren schrieb er, wenn ich mich nicht bekehre, er hatte Samuel Keller gehört, dann ende ich in der Wüste. Sein letztes Gedicht, die Welt ein Tor zu 1000 Wüsten, stumm und kalt, wer das verlor, was ich verlor, macht nirgend Halt. Ich bin zur Wüstenwanderschaft verflucht, dem Vogel gleich, der stets nach kälteren Himmeln sucht. Weh dem, der keine Heimat hat. Alles klar, nicht? Oder der Mann, der hier die Gasöfen gebaut, in Bergen-Belsen. Könntest du sehen, stehen noch links, wenn er nach Bergen fahrt. Da wurden sie hineintransportiert, da wurde ihnen gesagt, ihr kriegt eine Wäsche, oben waren die Rohre, und wenn sie drin waren, abgeschlossen, dann kam Gas, und dann wurden sie tot rausgetragen, nicht? Haufenweise immer dasselbe. Und seht, der Mann, der sie gebaut hat, der hat einmal Bibelstunden gehalten, im CVJM, Bam, Elber, Feld. Von uns ausgegangen, aber nicht bei uns, ist das nicht furchtbar? Dann kommen die sieben bösen Geister. Und der Antichristus kommt von Christus her. Der kann den Laden. Und deshalb gibt es für die Gemeinde Jesu, wenn wir jetzt noch bekennen können und wenn wir jetzt noch rufen dürfen, eine letzte Chance, dass Gott aufhalten kann. So sehe ich es. Wer es anders sieht, soll es anders sagen. Morgen werden wir Märtyrer werden müssen. Die Endphase, da hängt man uns auf. Und wir müssen das ertragen. Und es war Johannes Busch, und das habe ich nie wieder vergessen. Ich hatte mich gerade verlobt. Da gehe ich auf der Widerstraße und Johannes Busch kommt. Da guckt er mich an und sagt, du, ich weiß nicht, ob ich dich gratulieren soll. Ich sage, warum? So, wie wir beide gebaut sind, wenn Hitler bleibt und gewinnt, dann weißt du und ich, dass wir beide aufgehängt werden. Und weißt du, das Sterben ist schwerer, wenn man Frau und Kinder hat. Es ist leichter, wenn man allein stirbt. Sag Johannes. Er nahm mich in den Arm, wie die Buschs waren. Bei uns in Westfalen sagte man, ein Busch ist mehr wert wie ein ganzer Wald vom Pfarrer. Das stimmte in etwa. Der Johannes, der war immer echt. Danke ich ihm heute noch. Als ich meine erste Predigt in Witten hielt, in der Johanneskirche, da war er in der Kirche und Dr. Werdermann, mein Chef, der ging mit. Und ich hatte die Examenspredigt genommen, die hatte ich auswendig gelernt. Ich hatte noch in den Spiegel geguckt, dass ich eine richtige Visage machte. Nicht? Und dann ging ich auf die Kanzel und hielt die Predigt runtergeleiert und mit Takt und mit Dings. Und dann kam ich runter, da nahm mein Chef mich in den Arm, in der Sakristei und sagte mir, solch einen guten Theologen wie Sie habe ich noch nie gehabt. Sie werden noch so toll. Das war Knorke. Ach, das war ein Genuss, wie Sie das theologisch entwickelt haben. Und Johannes Busch, der rutschte da an der Ecke, da sagte der, Werdermann, hau ab. Er ist schon verdorben, aber du verdirbst ihn noch viel mehr. Und da guckte ich den Johannes Busch an, da sagte er, komm mal mit, wir müssen was spazieren machen. Und dann mit einmal stand er vor mir, das war Johannes Busch, und sagte mir, du glaubst, dass ich dich lieb habe? Ich sage, ja, Johannes, ich glaube es. Und dann guckte er mich an und sagte, du, die Predigt war vorbei. Du hast nicht Christus gepredigt, sondern dich selbst. Du hast Allotria gemacht, aber kein Halleluja. Ich war ganz still. Ich habe betend gehorcht, du, so geht's nicht. Du liegst falsch. Sag mal, wie bist du auf die Kanzel gegangen? Ich rutschte. Ich sage, ja, ich wollte beten. Du wolltest? In der Sakristei? Ja. Bist du niedergekniet, hast gebetet? Nein. Warum nicht? Ja, der Küster kam gerade rein. Aha, da hast du dich geschämt vom Küster. Ich sage, ja, wenn ich ehrlich bin, ja. Ich wollte nicht niederknien und ich dachte, es geht ja vielleicht auch so. Aha. Und du glaubst, wenn du so wenig Bekennermut hast, nicht? Und so wenig anders, dass auf der Kanzel das anders käme. Durch deinen Griff hast du dich geirrt. Liegst daneben. Bauchschlag. Sein stimmt. Und nun, Heiner, von jetzt ab anders. Ja oder nein? Das war Johannes Busch. Sieht, das war theologisches Seminar erster Klasse. Nicht? Er hat mir den Mut gehabt zu sagen, so geht's nicht, du kommst nicht hin. Durch die Wand kommst du nicht durch, ich komme auch nicht durch. Deshalb bete und komm echt. Sie sind, und wie kommen wir durch? Hier steht etwas, das angefochten, das muss ich gerade noch sagen, nämlich nicht durch uns. Und nun sehe ich,
die Heerscharen der Pfingstler, die sich hier bewegen, nämlich hier steht das Wort durch die Salbung. Ihr habt die Salbung und wisst alles. Und nun bin ich nicht gegen die Pfingstler, also gegen eine pfingstlerische Richtung, die liegt mir in einer gewissen Weise näher als Gogarten und Modernisten, die alle streichen den dritten Artikel, die das Loch nicht offen lassen. Aber ihr versteht mich, auf der anderen Seite eine emotionale Bewegtheit, die aus dem Fleisch kommt, nicht? Die Wand zwischen dem Dämonischen und Heiligen ist hauchdünn, merkt euch das. Hauchdünn. Wer das nicht beachtet, wird abgeschossen. Hauchdünn. Aber, wo liegt die Grenze? Eine Unmittelbarkeit unterm Kreuz, die reformatorisch, die biblisch ist, nicht, die ist kindhaftet. Ich vergesse, was da hinten ist. Diese Freude im Herrn, die muss der Christ haben. Weh, wenn er nicht hat. Ihr werdet hüpfen wie die Kälber. Als neulich ein Arzt hier zum Glauben kam, der ist hier draußen, hat immer Purzelbäume gemacht. Und eine Frau rief, gucken Sie mal hinten, Herr Pfarrer, gucken Sie mal, da ist einer übergeschnappt. Ich sage, nein, der war übergeschnappt, jetzt ist er normal. Er bewegt sich in völlig normaler Linie. Mich erfreut sich, dass er sich los ist. Der Mosche hat sich immer mitgeschleppt. Oder ein Parteimann der SPD kam hier zum Glauben. Und der war so außer sich vor Freude, als er zum ersten Mal kapierte, mir sind meine Sünden, als er das annehmen konnte, dass ich gesagt habe, sind Sie Turner? Ich sage, ja, sagt er. Ich sage, los, über den Tisch. Und da saust du so 20 Mal über den Tisch. Wenn ihr das gesehen hättet, gesagt, komplett verrückt, kennt er auch. Und doch war es völlig normal, versteht ihr? Denn der freute sich und die Freude sucht einen entsprechenden Ausdruck. Und seht, diese echte Freude, die wollen wir doch haben. Wehe, wenn wir die nicht mehr haben. Wenn die Jugend die nicht mehr hat. Aber wir müssen auch die Gefahr sehen, nicht? Und die Gefahr liegt auch da, nicht? Und diese Gefahr ist, die Johannes sagt hier ein Wort, Salbung. Ihr habt die Salbung. Ihr habt die Salbung. Ja, was ist das, Salbung? Im Alten Testament wurden die Priester, die Propheten und Könige gesalbt. Im Augenblick, wo sie gesalbt, wir könnten in gewisser Weise sagen, ordiniert wurden, oder geweiht, würden die Katholiken sagen, da kriegten sie ein Charisma, nicht? Da wurde, kann die Katholiken würden sagen, den Charakter in die Leben les. Nicht, da kriegten sie also, da war etwas passiert. Sie hatten von Gott beschlagnahmt. Für den katholischen Priester, wenn er geweiht ist, ist die Kette, die Familienkette hier kaputt. Von dem Augenblick an. Nicht? Und sowas, das hat etwas für sich. Nämlich, diese Salbung ist ein Geheimnis. Sie waren Geheimnisträger, wenn ich sagen will, wie David. Als er von Samuel gesalbt war, da war er König, der heimliche König. Er wurde aber noch verfolgt. Aber Gottes Hand lag auf ihm und nichts konnte die Hand Gottes aufhalten. Auch kein Saul. Nicht? Er kam hin. Was Gott will, kommt hin. Auch Kleinen kommt hin. Die Salbung ist alles. Ist das Geheimnis, dass ich lebe durch das Wort, durch den Herrn, mit dem Herrn. Und dieses Geheimnis ist gelebte Bewegung. Ihr habt die Salbung und wisst alles. Und in der Endphase, in der schrecklichsten Zeit, sagt hier Johannes, wenn das Ende kommt, wie die Kirche in Russland, wenn wir vielleicht keine Bibel mehr haben, wenn wir vielleicht keine Gemeinschaft mehr haben, dann sagt Johannes, seid ruhig, ihr seid rückversichert in der Salbung. Gott wird euch durchbringen, nicht? Niemand kann euch aus meiner... Und wie meine ich das? Ich habe das erlebt, wisst ihr, in einer ganz massiven Weise, im letzten Krieg, ja, der Kreisleiter rief mich, ein Lektor aus meiner Gemeinde Aalen sollte austreten, innerhalb 3 Stunden aus der Kirche, er war Obersturmführer geworden, ich hatte mich für ihn eingesetzt und dann dachte ich, frommes Reden hat alles keinen Zweck, ich rief meinen Kirchenvorstand zusammen, waren handfeste Bauern und ich wäre nie in Aalen geblieben, aber die Kirchenvorsteher, auch die Ungläubigen, standen alle hinter mir und haben mich nie verlassen. Das habe ich in dem Buch Ihnen hoch angerechnet. Sie sagten, der Pfarrer kriegt seine Schläge nur, weil er die Wahrheit sagt. Und die anderen, die reden alle nach dem Munde. Aber er macht den Mund auf. Und dadurch wollen sie ihn aufhängen. Und dann habe ich einen Rechtsanwalt geholt und habe gesagt, Bekenntnis ist keine Redenssache, sondern jetzt Tat. Der Mann, wenn wir ihm sagen, ja, du steh gerade, er hat Familie, alles. Er hat andere Gedanken. Nun müssen wir uns einsetzen. Also, Herr Rechtsanwalt, wollen Sie hier ein Protokoll aufsetzen? Wir verpflichten uns alle, die wir hier sind, ich unterschreibe als Erster, für alle Folgen, die durch seine glaubensgebundene Haltung ihm entstehen, mit unserem Hab und Gut gerade zu stehen. Wir tragen den Mann. Durchschlagen, Herr Rechtsanwalt, und das Protokoll schicken wir an die politische Behörde. Ihr könnt euch denken, wie der Kreisleiter hochging. Am anderen Tage wurde ich schon vorgeladen, als er den Brief hatte. Ich komme bei ihm an, vor der Tür habe ich gebetet, Herr, was soll ich nun machen? Klugheit, Diplomatie? Nein, nur du kannst mich retten, gib mir das Wort. Ich ging rein. Das sind die Ecken, wo ich die Salbung verstehe, damit er mich recht versteht. Ich komme bei ihm oben rein, die Tür geht auf, Heil Hitler. Er brüllt mich an, Sie sagen Heil Hitler? Kemner? Ich sage, jawohl, mit Überzeugung. Kapiere ich nicht. Ich sage, gleich die Erklärung. Es ist in keinem anderen Heil, nur in Christus. Für mich ist Heil Hitler keine Reverenz vor dem Telshut, sondern Gebet. Wenn ich die Hand hebe, hebe ich sie betend. Und bete, Herr, gib das Heil im Kreuz Christi dem Adolf Hitler. Wenn er es nicht tut, geht er kaputt. Das habe ich noch mein Leben nicht gehört, sagt er. Ich sage, nur so kann ich Hitler grüßen. Anders nicht betend. Warum bringen Sie Ihren aufsässigen Kirchenvorstand nicht mit? Ich sage, in die Höhle des Löwen geht man am besten allein. Er rutschte, wissen Sie nicht, dass ich Sie dahin bringen kann, wo Sie das Tageslicht nie wiedersehen? Das weiß ich. Noch haben Sie die Macht. Aber die Uhr hat einen anderen gestellt. Und als ein Größerer als Sie auch so von der Macht protzte wie Sie, da sagte der noch Größere, du hättest nicht die Macht, sie wäre dir denn? Sehen Sie, Ihre Macht ist begrenzt, mein Lieber. Und sehen Sie, ich füge mich auch in die Ordnung von Hitler. Nur ich sehe die Begrenzung von Christus her, vom Ewigen her. Und das bin ich Ihnen schuldig als Zeugnis. Da guckte mich kreideweiß an, rutschte und ließ mich gehen. Nachher wurde ich überfallen und bin durch ein Wunder gerettet. Ist klar? Oder ich denke daran, wie ich in Gifhorn abgesetzt wurde. Als Pfarrer. Herr Dr. Kölle, der hat das Landeskirchenamt, hatte mir gesehen, Bekenntnisexamen, Kemner ist reingerutscht, raus. Wurde abgesetzt an Herrn Kemner. Von diesem Tage an kriegen Sie kein Gehalt mehr von der Landeskirche, weil Sie Bekenntnisexamen gemacht haben. Noch ein paar Tage habe ich gewartet. Dann bin ich zu ihm hingegangen, ging bei ihm rein. Guten Tag, Herr Kölle. Er guckte mich an. Ich bin Doktor. Ich sage, entschuldigen Sie, wenn ich das nicht beachtet habe. Sie haben mich abgesetzt als Pastor, aber ich habe Staatsexamen für Landwirte. Ich bin auch Oberinspektor AD. Wollen Sie mich bitte in diesen Titeln anreden? Dann rede ich Sie an mit Doktor. So eine Frechheit hat er auch noch nicht erlebt. Ich sage, ja, Ihre Sache ist sehr einfach. Sie brauchen nur unterschreiben. Ich sage, was soll ich denn unterschreiben? Er ging rüber zur Sekretärin, kam mit dem Papier, da stand drauf, hiermit unterstelle ich mich dem staatlichen Kirchenregiment. Ich sage, aha, wollen Sie mal erklären, was verstehen Sie unter staatlichem Kirchenregiment? Jetzt ist das Ludwig Müller, morgen ist es Ludendorff. Wo wollen Sie eigentlich hin? Wenn ich in einen Zug steige, will ich doch wissen, wo ich hinfahre, nicht? Ich möchte die Richtung kennen. Ich fahre nicht blind in die Gegend. Nicht, aber hören Sie mal, wo wollen Sie hin? Das möchte ich wissen. Das Ziel. Marx sagt, das Ziel ist alles, der Weg ist nichts. Das würde ich auch sagen. Aber wir haben ein anderes Ziel. Da guckte er mich an, sagte, ja. Ja, wissen Sie, wenn Sie sich nicht fügen und das unterschreiben, was wollen Sie denn machen? Ich sage, Herr Doktor, ich kann pflügen, ich kann säen, ich kann sogar Kühe mäkeln, können Sie nicht. Ich kann immer noch Schweizer werden. Also, keine Angst, ich komme durch, auch ohne Kirche. Und sehen Sie, in der Kirchengeschichte habe ich gelernt, dass Gott seine Kinder auf alle möglichen Weise, ohne Kopf, wie den Johannes den Täufer, oder ohne Beine, verbrennen, wie die Pechfackeln bei Nero, dass er sie auf alle möglichen Weise nach Hause bringt, im Dunkeln begräbt oft. Aber kaum habe ich gelesen, er lässt seine Kinder meistens nicht verhungern. Dann kommen die Raben des Elia, die bringen Brot. An diese Raben, Herr Doktor, glaube ich.